So, die Pancake-Edition, die zweite am Karfreitag. Herzlich willkommen bei Ringgeflüster mit Marc Lamberts.
Und Tobias Brandes. So, da sind wir, haben wir letztes Wochenende ja ein bisschen Boxen gucken können. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen durch die Kämpfe durch und fangen erstmal mit Down Under an im Newcastle Entertainment Center. Da hatten wir ja die beiden Veteranen, Zach Kubica gegen Sam Soliman. Zach Kubica hat das Ganze nach 8 Runden für sich entschieden, damit auch die Trilogie 2-1 für sich. Mhm. Ich denke, da können die beiden jetzt so langsam in die Rente segeln, oder?
Ja, nochmal Corona-mäßig für die ganzen Oldies nochmal zu Vorschein kommen, nochmal genutzt, mit auf die Karte genommen. In Australien dürfen ja auch, glaube ich, wenig Leute einreisen. Darum, wie gesagt, schon in der letzten Mal.
Eigentlich ja, alles richtig gemacht.
Namen auf das Ding. Zach Kubica die Trilogie für sich entschieden. Ja.
Aber ich denke mal, sollte man nicht mal allzu häufig dann weitersehen, oder?
Nee, muss nicht unbedingt.
War jetzt, denke ich, ein ganz cooler Abschied. Hauptkampf, da war ja dieser Prospect Tim Chu, der Sohn von Kostya Chu, gegen Dennis Hogan. K.O.-Sieg in Runde 5. Eigentlich ein ganz guter Meilenstein
jetzt. Statement geliefert mit dem Uppercut. Dennis Hogan ja auch schon gegen Mungia einen super Kampf gemacht. In den USA auf hohem Niveau geboxt. Da hat zwar die Kämpfe verloren, aber in Down Under somit der beste Kampf, den man da machen konnte, offiziell. Und jetzt denke ich mal, ist das auch der Markt da drüben durch. Und jetzt langsam muss da mal Richtung Starten gehen für ihn.
Das denke ich auch. Also der nächste Kampf, okay, vielleicht wird das jetzt aufgrund von Corona nochmal so ein Stay-Busy-Fight. Aber im Prinzip hat er jetzt in Australien da alles durchgeboxt. Ja. Und das ist ja dann auch immer so die Taktik. Australien durchboxen und dann international gehen. Genau. Ähnlich wie es die Engländer auch machen. Finde ich eigentlich persönlich ganz gut. Und ich bin mal gespannt, was man von dem noch erwarten kann. Ich fand seine Leistung gut, aber er hat natürlich auch eklatante Deckungsschwächen, weil er immer so nach vorne geht. Muss man mal schauen, wie das gegen wirkliche Top-Leute dann aussieht. Ja, setzen wir uns mal 16 Stunden in den Flieger und fliegen in die Copperbox Arena nach London. Da hatten wir Willie Hutchinson gegen Lennox Clark und das war ein dicker Upset, ne?
Ja, Willie Hutchinson habe ich noch hoch gelobt. Super geiler Boxer. Hat das auch bis dahin gut gemacht, hat dann Cut über dem Auge gehabt und ist dann in der 5. Runde überraschend K.O. gegangen, hat die Hände nicht oben und das ist mal, wie das Boxen zeigt, auch der Underdog kann gewinnen, der ein bisschen dickere Arme hat und gepuncht hat, hat er den stark überlegenen Boxer ausgenockt und das ist das Schöne oder in diesem Fall nicht schöner am Boxen, dass man halt diese Upsets mal hat und immer jeder eine Chance hat, der sich in den Ring stellt.
Ist aber aktuell, glaube ich, auch echt ein Phänomen in England. Die Leute kommen wirklich um zu boxen. Die glauben irgendwie trotzdem durchgehend, wir kommen später auch nochmal zu so einem Kampf, wo es war, an ihre Chance. Und in dem Fall wurde es dann einfach belohnt.
Ja,
ne?
Ja, der England ist wirklich vielleicht nicht ganz das Level wie in den Staaten, aber ich denke, das ist so die Richtung, wo wir uns in Deutschland dran orientieren sollten. Dass man einfach coole Kämpfe sieht, dass die Leute einfach boxen können, auch mal verlieren können, dafür die Erfahrung sammeln, wieder können, kommen, das Ganze gefeiert wird wie im Fußball. Die Leute sind in Pubs, jeder kennt ein bisschen Boxen, die gucken das, haben Spaß zusammen, cooles Flair, wirklich British Title. Und ich hoffe, davon sehen wir in Deutschland irgendwann auch ein bisschen mehr. Und die Upsets, das hat sich ja so ein bisschen durchgezogen. An dem Wochenende.
Genau, kommen wir dann später noch zu. Ich muss aber sagen, dieser British Title, der sieht zwar irgendwie scheiße aus, also irgendwie holt er mich nicht ab, wenn er bei mir im Schrank stehen würde. Ja, findest du den geil? Ja. Aber der bedeutet auch noch richtig was. Das heißt also, wenn du um den boxst, da hast du auch geile Kämpfe. Ah. Ich finde, das ist schon irgendwie noch anders, als wenn man um eine deutsche Meisterschaft irgendwie boxt. Ja,
das ist das, das sollte man erstmal, weil wegen diesen ganzen Weltmeisterschaftstiteln ist das halt, aber so viele Titel, man sollte da vielleicht hier in Deutschland auch wirklich den BDB-Gürtel wieder als was Besonderes machen, dass die deutsche Meisterschaft ausgeboxt wird und dass das schon mal was ist auf lokaler Ebene, dass wir gutes Boxen haben, wenn wir wirklich zwei gute Leute, zwei Deutsche, die um die deutsche Meisterschaft boxen. Also in Deutschland Ansässige, ne?
Ja.
Schon international, muss nicht die Staatsbürgerschaft haben, aber jetzt nicht, dass dann, weiß ich nicht, der aus Belgien da kommt und dann boxt um die Deutsche, sondern einfach wirklich schön unter Leuten, die in Deutschland wohnen, hier trainieren und hier zu Hause sind, boxen und dass man da dann sieht, ey, ich bin der deutsche Meister und dann gehen die international so ein bisschen, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wäre schön, wenn der Titel deutscher Meister einfach wieder ein bisschen mehr Fame bekommen würde.
Genau, aktuell sagt man, oh, was bist du, deutscher Meister? Ach so, einer von vielen oder man wird so ein bisschen belächelt, ne? Ach so, ja.
Weil andere Europameisterschaften Gürtel haben, die von irgendwelchen Verbänden das gar nichts bedeutet. Und so ein DTB-Gürtel ist da schon mehr wert, natürlich. Also das ist schon einiges wert. Argon macht das ja ziemlich gut. Ja, und diese ganzen Titel, aber wenn dann irgendwie normal Leute hören, ah, der ist Weltmeister von dem und dem, bedeutet das irgendwie noch mehr als BDB-Gürtel, obwohl es nicht so ist.
Ja.
Und da sollte man halt schon irgendwie vielleicht darauf hinarbeiten, dass der deutsche Meisterschaftstitel auch wieder wirklich was wert ist, wie in England. Das Ganze, da kommen wir gleich auch noch zum Kampf um den British Title.
Ja, genau. Also gehen wir rüber nach Gibraltar, Europas Point, Point Sports Complex. Da hat Eddie Hearn eine geile Fightcard aufgezogen.
Rumble on the Rock.
Rumble on the Rock.
Mit Zuschauern, 500 Leute. Das tat schon mal wieder so gut.
Ich glaube, viel mehr passten dann da auch irgendwie nicht rein. Ne? Sah schon ziemlich voll aus. Aber war insgesamt eine geile Veranstaltung. Ja. Also ich fand so die Aufmachung, hat mich auf jeden Fall abgeholt. Bin mal gespannt, ob wir da auch jetzt vielleicht auch noch in den Pandemiezeiten nochmal ein oder zwei Fightcards sehen.
Covid-frei. Cooles Ding überhaupt immer, finde ich cool, sowas in so einer Enklave zu machen da und sowas, so ein bisschen International Flair, sowas. Ich finde das immer ziemlich cool. Hat ein geiles.
Ist doch mal was Besonderes. Also, genau. Die haben ja dann auch Medaillen bekommen oder sind auf dem Gibraltarischen Pfund geprägt worden. Der Powiatkin und der White, die den Hauptkampf
gemacht haben. Das ist einfach geil, sowas, so diese ganzen, wie man das schon öfter mal in Macau oder Rumble in the Jungle, diese ganzen Sachen dann im Ausland mal zu machen. Mhm. Das ist einfach cooler, als wenn es dann immer nur, klar, London ist super, England, aber. Du wirst einfach mal special und macht Bock. Das gibt dann auch den Zuschauern mal so ein Special Flair. Ah, in Gibraltar, international wird da geboxt. Da kann man einfach viel coole Sachen drauf machen.
In Gibraltar hat daraus ja auch so ein bisschen eine Tourismus-Show gemacht. Ne? Immer Visit Gibraltar und so weiter war ja eingeblendet. Ja. Ne? Also da können auch kleine Länder eben solche Events nutzen, um vielleicht auch Touristen anzuziehen, was dann ja wieder Einnahmen sind. Ne? Kommen wir mal zu der Fightcard. Da hatten wir den Deutschen Erik Pfeiffer gegen Nick Webb. Faustdicke Überraschung. Pfeiffer unbesiegt gewesen. 7 Siege, 0 Niederlagen. Mhm. Ja, und dann hat es eingeschlagen. Ne? Kampf war jetzt nicht so besonders, fand ich.
Nee, das war natürlich schwer enttäuschend von Erik Pfeiffer. War ja auch bei Olympia gewesen. Und war aber eigentlich nur als Sparringspartner im Kampf White. Dann hat er kurzfristig den Kampf angenommen, ohne Trainer, ohne Management. Wurde von der Echo White betreut und das ist völlig nach hinten gegangen. Klar kann man sagen, okay, ich nutze jetzt die Chance, auf einer DAZN-Card zu boxen. Verdient wahrscheinlich für den Kampf, hat er wahrscheinlich mehr verdient, als für den, für die ganze
Zeit sonst Kämpfe macht. Davor. Ne?
Darum, okay. Aber Nick Webb kannst du auch nicht einfach so unterschätzen.
War ein erfahrener Typ.
Ja, es ist natürlich kein mega Überfliege, aber ja, wie man es gesehen hat.
Er hat viel Output geliefert. Erik Pfeiffer stand in Doppeldeckung vor ihm. Ist, denke ich, im Schwergewicht eine ganz schlechte Taktik.
Weil die ganze Auftritt war halt einfach nicht gut. Und wenn man halt so einer ist, der wirklich das Vertrauen braucht von der Ecke und sowas und da gut eingestellt werden muss, dann sollte man den Kampf einfach nicht machen. Hm. Gut, ja, ich weiß nicht.
Also er hatte kein taktisches Konzept.
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie ihm mehr gebracht hat für seine Karriere. Und ich kann mir auch nicht denken, dass der... Vielleicht war der Payday so gut, weiß ich nicht. Aber im Endeffekt war es einfach eine ziemliche Scheiße für seine Karriere, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Also er hatte auch gar kein taktisches Konzept. Man hat einfach gemerkt, er war auf diesen Kampf gar nicht vorbereitet. Er war eingekauft, um irgendwie ein paar Runden zu machen.
Ja, du gehst ins Sparringscamp, nicht besonders, aber machst einen Kampf und dann bist du nicht eingestellt und dann präsentierst du dich da so, obwohl du dich anders präsentieren könntest. Ja,
nehme hätte ich gut Chance, gehen können, aber
irgendwie halt nicht, ne? Das, also das war wirklich, glaube ich nicht, dass das irgendwelche positiven Dinge gebracht hat.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir den nochmal großartig sehen werden. Kommen wir dann aber nochmal zu einem Debüt. Campbell Hatton, der Sohn von Ricky Hatton, 20 Jahre alt, gegen Jesus Ruiz. Ruiz jetzt natürlich, klar, im Profidebüt jetzt nicht die mega Herausforderung. 10 Kämpfe, 10 Niederlagen, aber auch nur einmal vorzeitig. Das wäre die Trophäe gewesen, die man hätte holen können. Hat Hatton jetzt nicht geholt. Wie hat dich der Kampf so sonst so insgesamt?
Also erstmal natürlich der Name so von Ricky Hatton, der Sohn, macht das Debüt. Da ist halt der Name, macht das Debüt auch nur, weil eigentlich war er Amateurboxer noch wegen der Covid-Zeit, konnte er dann nicht mehr trainieren, nicht mehr boxen. Dann sind sie halt frühzeitig Profi gegangen. Boxt erst seit 5 Jahren, hat 30 Amateurkämpfe nur gemacht. Das sind weniger als ich habe. Und da kannst du natürlich nicht erwarten, dann... dass das Profidebüt ist für einen, der jetzt gerade von Olympia als Zweiter oder Erster kommt oder aus dem Team GB war. Das heißt, der ist eigentlich noch nicht so weit. Das ist jetzt mehr der Name, wo man dann in Zukunft, weil der halt so zieht, was drauf aufbauen kann von Eddie Hearn. Er hat halt wie ein Amateurkampf geboxt, extrem viel rein gehauen, schnell auch fast dann am Ende ein bisschen die Luft verloren, weil er halt wie ein 3-Runder geboxt hat, 5-4-Runder. Mega der Druck, 30 Amateurkämpfe kämpfen und dann hast du so ein mega Stage da, wo du auch noch mega abgefeiert wirst und alle reden über dich. Heftig, sagt er auch, Druck war da. Normal darf man halt nicht so viel von erwarten. Aber hat das Ding gewonnen. Und
wie siehst du die Anlagen? Also hat er wirklich gute Anlagen oder denkst du, der Name zieht mehr
ist
als...
Ist gut, aber halt für das, was es jetzt war, halt nicht. Ne? Das ist halt einfach ein ganz normales Profidebüt, was man hier, sag ich mal, in Deutschland, was jetzt irgendwie...
Hückelhofen, hier
auf einer Veranstaltung halt machst hier in Köln, dann machst du dann irgendwie das Debüt als dritte, vierte oder sowas und da ist dann der Hauptkampf halt regionales Niveau. Ne? Und auch der Gegner hat 0 Siege, 10 Niederlagen, ist ein normales Debüt, aber halt groß aufgepauscht wegen dem Namen, ist natürlich auch hart für den Jungen dann, dem gerecht zu werden und ist halt wieder das, was verkauft wird und was man bekommt. Wenn man ein bisschen denkt, okay, er macht sein Debüt, hat 30 Amateurkämpfe, dann denkst du, okay, dann ist es gut, so, hätte ein bisschen besser sein können, aber mit dem ganzen Druck dahinter, heftige Nummer, dann okay, aber für die Stage halt natürlich gar nicht das, was man von den Medien da verkauft bekommt. Ne?
Und wer kann schon sagen, er hat sein Profi-Box-Debüt auf Gibraltar gemacht. Ja. Also immer was Besonderes wird ihm in Erinnerung bleiben. Kommen wir zu einem Upset, Chris Kongo gegen Michael McKinson. Brauchen wir gar nicht so tief drauf eingehen, aber war auf jeden Fall ein Upset, weil Chris Kongo vorher ungeschlagen war. Hat überhaupt nicht überzeugt, oder?
Nee, das ist irgendwie nicht hinbekommen. Eigentlich ein starker Mann. Andere beherzt, nicht so technisch gut gewesen, aber hat an sich geglaubt, hat wieder gezeigt, was machbar ist im Boxen, dass er eben nicht immer nur der Bessere oder der weitlich Bessere gewinnt.
Mhm.
Cool, ja, coole Sache.
Ja, kommen wir dann auch schon zum nächsten. Das war keine Überraschung. Fabio Wardley gegen Eric Molina. Eric Molina, ja, sag ich mal, haben sie auch gesagt bei The Zone, der Gatekeeper, ein bisschen über seiner Zeit schon, aber hat dem Fabio Wardley zumindest 5 Runden gegeben.
Ne? War mal ein guter, ne? Also hat gegen Joshua auch geboxt, gegen noch irgendeinen hat er geboxt, da im Weltmeisterschaftskampf. Und
Wilder, dein Liebling.
Wilder war das, ja. Siehst du? Wie gesagt, auf der Stage stand er, hatte mal die Anlagen, hat es nicht geschafft, sich da durchzusetzen. Jetzt Fabio Wardley, sag ich mal, nicht der Next Prospect aller
Jurgovic oder so. Ne?
Ja, aber dafür gut gemacht, Knockout geliefert immer vorher und dafür, sag ich mal, ein großer Name für Wardley, der getestet werden musste, wurde auch getestet, indem er sich ein hartes Ding gefangen hat und das dann das Ganze nach dem harten Ding beendet hat. War gut, hat zwar so ein paar Deckungsschwächen, sag ich mal, die Hand hängt ein bisschen sehr tief unten, aber ist halt auch der Box-Stil von ihm. Wie gesagt, das Ganze ein bisschen... Die Hand unten zu haben, ist nicht das Problem, wenn man es so ein bisschen vom Körper hat. Ja. Oder Floyd Mayweather, das ist eine solide Deckung. Er hat die wirklich bei den Knien dann hängen. Das ist dann ein bisschen einfach, das hat keinen großen Nutzen, dass die so weit runterhängen.
Ja. Das haben die Zone-Moderatoren ja auch angemahnt mal, ne?
Ja, dass die das kommentieren, das fand ich, in dem Kampf ist mir das sehr, sehr negativ aufgefallen. Auch dann quasi da irgendwie über die Persönlichkeit von Wardley zu reden, etc. Ja, so und so. Und haha, der hält schon viel von sich so, da kann man einfach mal die Klappe halten und das irgendwie normal
kann man vielleicht machen, wenn man den persönlich kennt.
Ja, ich denke nicht, dass so einfach das hat schon einen sehr negativen Beigeschmack für mich persönlich gehabt, die auch schon vorher damals beim Chris-Kongo-Kampf sehr negativ aufgefallen.
Wobei ich das erstaunlich finde, weil das ist eigentlich nicht so das typische DAZN-Kommentieren, weil das DAZN-Kommentieren oftmals sehr, sehr neutral tatsächlich stattfindet. Ja. Da ist man dann doch irgendwie, hat man sich entschieden, mal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen.
Ja, das hat mir auch nicht gefallen. Jetzt normal, gut, hast du dann vielleicht Leute, die jetzt keine ausgebildeten Kommentatoren sind, aber so wie Andreas Selak, da hast du wenigstens fachliche Kompetenz.
Ja.
Dann wird da so ein Teil rübergebracht und dann wird da nicht sowas erzählt, da einfach, wo es so.
Ja, in das kannst du dann.
Der hält schon viel von sich und so, ey. Das
kannst du in der bunten lesen,
ja, aber ist immer nicht. Der sitzt immer noch alles rein, der Bock gegen Eric Molina, der boxt seinen Style und ihr steht nicht da im Ring, der steht da im Ring. Und wenn er sich die Hand fängt, dann fängt er sich die Hand und er entscheidet, wie er boxt und was richtig ist. Und wenn er die Hand unten hat, muss er auf seinen Trainer, die arbeiten daran und.
Oder er zahlt den Preis und geht schwer K.O., aber dann lernt er draus, ne?
Ja, das war einfach, wie gesagt, das ist mir ein bisschen negativ aufgefallen, dann die Kommentation, gerade in diesem Kampf.
Da warst du on fire. Das waren auch die beiden nächsten. Ted Cheeseman gegen James Metcalf.
Yo,
die haben ordentlich rausgefeuert.
Zu dem British Title.
Ja.
Hat Eddie Hearn später noch gesagt. Ja, Das ist wirklich, der bedeutet was. Das ist eine Nummer, natürlich aus Promoter-Sicht. Ja. Sagte, hat aber vollkommen recht gehabt. Hätte 70er, 80er sein können, einfach so eine englische Schlacht. Das ist halt wieder auch das, was man ja einfach haben will. Die gehen rein, dieses Oldschool-Boxen und so, das war schon ziemlich cool. Beide ungeschlagen, aber Metcalf irgendwie nur...
Nee, Cheeseman tatsächlich schon zweimal verloren, aber...
Genau, ja. Klar, Entschuldigung. Ja. Metcalf ungeschlagen, aber nur...
Flaschen geboxt, ja, sagen wir es mal, wie es ist.
10 Jahre lang irgendwie...
21 Kämpfe.
Ja, also für die Dauer, der viel zu wenig kämpft, mit dem Management dann schwierig. Cheeseman, 3 Kämpfe hat er nicht gewonnen gehabt hintereinander, dann wiedergekommen, gegen Fitzgerald auch, war auch gegen Fowler im Gespräch und hat sich wieder mit Fowler ins Gespräch gebracht. Der Typ ist erst 25 Jahre, gefühlt ist der 35 von der
Also ich habe schon Jüngere gesehen, die jünger aussehen zumindest in dem
Alter. Ja, auch von dem, was er gekämpft hat und wieder geboxt hat. Also, du denkst, das ist so ein Alter, wenn du 25 wirst, das ist extrem jung. Dafür hat er schon eine krasse Karriere hinter sich. Und schon ein sehr krasser Kampf, so wie das so gewandelt hat immer alles. Und dann haben wir einen sehr schönen Finish. Und damit hat sich Chad Cheeseman auf jeden Fall... für einen Superkampf in England gegen Anthony Fowler qualifiziert, wenn Fowler nicht europäisch jetzt gehen sollte. Aber ich würde den Kampf auf jeden Fall machen, aller Eddie Hearn-Sicht. Und das könnt ihr auf jeden Fall, zumindest die Highlights, checkt das ab. Das war eine gute Schlacht, wenn ihr auf sowas steht.
Auf jeden Fall. Was man allerdings auch sagen muss, ist, mein Eindruck war, mit Ted Cheeseman und auch James Metcalf kann man gute Kämpfe veranstalten, aber es sind keine Kämpfe, die auf Weltniveau sind. Ne? Man hat also schon auch deutliche Defizite noch gesehen.
Ja.
Das wird meiner Meinung nach nicht für ganz oben reichen, aber es wird dafür reichen, die Leute sehr, sehr gut zu entertainen, abzuholen und, denke ich, auch auf europäischer Ebene vielleicht mitzumischen.
Ne? Wie das Thema, wie gerade mit dem deutschen Titel, dem britischen Titel, es muss nicht immer die Welttitel sein. Das ist sowieso auch, was wir in Deutschland früher gesehen haben, wo dann die Weltmeisterschaften geholt wurden, im Ersten etc., da hätten die auch keine Chance gehabt gegen die Leute in den USA. Und das du da gesehen hast, dann wo dann Abraham mal gegen Ward geboxt hat, da sah da nicht viel aus gegen Ramirez, da passiert nicht viel. Aber das darum ist ja auch egal, das muss ja nicht Weltniveau sein. Dann ist es halt deutsches Niveau. Hier deutsche Leute mehr Respekt für die ganzen bringen, die ihr Leben dafür opfern, jeden Tag trainieren, Opfer bringen, kämpfen, ihr Leben da quasi riskieren und dass man es einfach ein bisschen regionaler hält, wie jetzt da im Great Britain, wenn du da so ein Held bist wie Ted Cheeseman, ist das so eine geile Sache. Ob es dann jetzt reicht an die Extreme da oben, nein, aber das ist doch mega sympathisch, das ist geil, das guckt man gerne, das ist ein Junge, der aus der Gegend kommt und so. Und das ist genau die Entwicklung, nach der man streben sollte, auch in Deutschland.
Gebe ich dir recht, aber wer natürlich Eddie Hearn kennt, weiß, dass das ein Global Player ist, also die Leute, die er auf diese TV-Card bringt. Ich denke mal, davon verspricht er sich schon, dass die vielleicht auch bisschen weiteren Dunstkreis dann bekommen.
Ja, aber er hat das ja auch teils, er macht das ja schlau, das ist ja das Schöne, er macht das ja auf allen Ebenen so, dass er das aufbaut, dass er seine britischen hat, dann kommen da seine europäischen, dann kommen die Weltkämpfe, das ist so eine super geile Fightcard. Das ist ein britisches Niveau, das ist auch Kämpfe. Du hast alles mit drin und du hast spektakuläre Fightcard und darum ist das, warum Eddie Hearn so erfolgreich ist. Und dann hast du da im Endeffekt dann auch noch einen Canelo am Ende, da kannst du eine Fightcard draus machen, du hast in England deinen Topkämpfer, alle Dillian White im Povetkin, für den halt sag ich mal, auch das noch erstmal die ja, Contender-Status haben und eine unter den Top-Leuten sind. Und dann hast du aber auch noch die Top-Leute. Und du hast da wirklich alles mit drin und das ist einfach geil aufgemacht.
Du hast es gerade schon angesprochen, Povetkin White, der Rückkampf. Da gehen wir jetzt auch nochmal drauf ein. Insgesamt ein Kampf, der lohnenswert ist, aber ein Kampf, wo für mich Alexander Povetkin maßlos enttäuscht hat. Ja.
Man weiß nicht, bei dieser Corona-Infektion, er hat wohl sehr stark gelitten. Wie das sich ausgewirkt hat, kann man jetzt spekulieren. Man hat es aber irgendwo, auf jeden Fall, was man gesehen hat, war es ziemlich eigenartig. Du hast es schon bei Quatsch haben angesprochen mit den Beinen, wo man nicht wirklich gesehen hat, ob das jetzt ein harter Wirkungstreffer war, wo er so ein bisschen irgendwie gestolpert ist direkt am Anfang. Klar, das Dillian White Viech hat man jetzt nicht großartig gesehen, was da war, aber es sah erstmal ziemlich komisch aus.
Es sah für mich erstmal nach einem harmlosen Schlag aus, den irgendwie auf Balance gebracht hat.
Mhm.
Ich hätte es gerne, ich habe es auch in der Zeitlupe nicht gesehen.
Ja, das
Problem war eben, das kann vielleicht einmal passieren, aber es passiert ja laufend.
Ja, das war echt, das war ziemlich eigenartig. Ich dachte mir, wow, was ist das denn? Aber, ja, da kann man wieder, da sind wieder Spekulationen, war die Covid-Infektion. Wer weiß, was ist, vielleicht hat er auch irgendwelche Probleme mit dem Gleichgewicht gehabt, wenn du, sag ich mal, wenn du mit den Ohren Probleme hast. Das Gleichgewicht.
Aber Fakt war auf jeden Fall, er war ein Schatten seiner selbst. Also ich habe ihn fast gar nicht mehr wiedererkannt. Dillian White hat den Kampf von A bis Z dominiert, muss man wirklich so sagen. Er hat harte Treffer angebracht und wurde am Ende ja dann auch mit dem Knockout belohnt. Im Prinzip ist der Kampf ja erstmal so gelaufen, wohl nicht ganz so einseitig wie der erste Kampf, nur dass Alexander Povetkin eben nicht seine Sekunde hatte.
Hat halt genau weitergemacht, für erstmal die mentale Stärke von Dillian White zurückzukommen, genauso weiterzumachen, wie er es davor gemacht hat. Man kann im ersten Kampf sagen, er hätte ihn finishen müssen, nachsetzen müssen. Mir hat es auch jetzt gefallen, dass er ruhig geblieben ist, wenn er ihn mal getroffen hat. Und das zeigt auch von der mentalen Stärke, die Dillian White da mitbringt. Nach so einem Kampf dann da ruhig und besonnen zu bleiben und das runterzuboxen, für mich persönlich sehr stark, sah gut in Shape aus. Klar ist es ist halt super schwer, das ist halt ein Heavyweight. Und der hat seinen Punch und ich finde, der hat das wirklich super gemacht und auch höchsten Respekt dafür, das so mental zu machen. Ob Povetkin jetzt da jetzt nicht so gut drauf war oder nicht, im ersten Kampf hat das ja soweit auch so gut hinbekommen. Und da war Povetkin ja
auf der Höhe.
Also, ja. Mit seinem K.O.-Schlag, der ist natürlich auch schon alt, sollte sich auch, sein Manager hat auch gesagt, er will ihn dazu drängen, dass er sich zurückzieht. Ja. Hm. Reicht auch wirklich, der hat jahrelang da auf höchstem Niveau, wann war das?
Ja, nicht nur als Profi, der hat ja auch als Amateur einen Wahnsinns-Background.
Olympiasieger gewesen, wann war das gewesen?
2004, glaube ich.
Ja, überleg mal, wie lange das da schon, das so also die Musterlaufbahn hat nur gegen Klitschko und Joshua verloren gehabt, jetzt gegen Dillian White. Und
gegen die darf man auch Jahren, verlieren.
Ja, das ist jetzt, brauchst du kein Eric Molina werden, wie gerade. Ne, jetzt, dann tritt zurück, weil so ein Eric Molina, den behältst du halt dann am Kopf, so als für so einen Aufbaugegner gegen Fabio Bortoli. Und das hat so ein Povetkin einfach nicht verdient, dafür war er einfach zu stark und auf hohem Niveau. Hat dann gesagt, okay, ein veralterter Povetkin hat dann seinen letzten K.O. bekommen und hat dann, okay, reicht nicht mehr, ich bin zu alt, ich beende meine Karriere. Weil alles andere bringt ja einfach nur noch sein Ansehen, eine Schande und seine Gesundheit im Heavyweight, das bringt ja nichts.
Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre vielleicht tatsächlich ein Farewell-Kampf nochmal in Russland, dass man sagt, komm, eine Card geben wir noch in deine Heimatstadt und dann ist wirklich Feierabend. Aber er sollte wirklich nicht mehr probieren, anzugreifen.
Oben, Abschied, also, ne, boxe halt einen, also irgendwie einen, wo du weißt, du gewinnst.
Ja, ne? Und dann war es das aber auch wirklich. Also das würde ich ihm auch gönnen. Dillian White, wie geht's mit ihm weiter?
Ja, Dillian White steht jetzt wie die ganze Zeit schon in der Position und wartet, hat auf Deontay Wilder schon gewartet. Problematisch ist jetzt, dass angeblich wir den Kampf Fury gegen Joshua haben.
Nicht zwei einmal, Kämpfe. Zwei Kämpfe, genau.
Wir haben noch keinen Datum, wir haben keine keine Location, aber wir haben einen, habe ich letztes Mal auch drüber geredet, ein Teil des Spiels, man weiß nicht, wie der Shape ist, habe ich dir jetzt ein Bild geschickt, der Typ ist
in Shape. War das von jetzt?
Ja, der ist in Shape.
Der hat nämlich neulich gepostet hier, total fett am Strand, da war aber, glaube ich,
ja, davor, deswegen hatte ich das gesagt, so, das ist, der Typ ist voll in Shape und,
der ist so dünn wie nie.
Ja. Und das gegen AJ, so natürlich ist das dann schwierig für Dillian White, wenn da zwei Kämpfe mit einem Gürtel sind. Was macht er? Er hat es eigentlich verdient, den Kampf zu bekommen.
Was wäre ein sinnvoller Stay Busy Fight aus deiner Sicht? Er muss ja irgendwas machen.
Stay Busy Fight macht keinen Sinn, finde ich.
Auf hohem Niveau, meine ich. Also ich er muss jetzt einfach nochmal
kämpfen. Ja, genau, okay, wenn du so siehst, macht das Sinn. Also für mich Luis Ortiz, Deontay Wilder, Andy Ruiz, die Action, weil das sind die Top-Leute und alles andere bringt Dillian White nicht viel, weil es halt zwei Kämpfe kann sich ein Jahr, zwei Jahre
können ziehen, noch, wenn man Pech hat. Können wir auch noch einen dritten Kampf gegen Derek Chisora vorstellen?
Ja, unbedingt. Immer.
Wie weil gesagt, das Derek war geil, Chisora, die ersten beiden. Ja.
Derek Chisora ist einfach, auch da voll die Niederlage, aber der War Chisora, der liefert ab, den kannst du gegen jeden hinstellen, du hast einen coolen Kampf und Boxen gegen Joseph Parker, auch einer von den Gewinner aus den beiden, Dillian White, wäre eine super Sache. Ja, er muss es einfach leider warten. Ne? Er hat sich verdient, aber man muss einfach jetzt warten.
Also mit Usyk?
Auch eine Sache, geht. Auch ein guter Kampf.
Aber es gibt mehr als genug Optionen. Also
ja, es ist leider einfach, es ist wirklich schade für ihn, weil er sich verdient hat, den Shot zu bekommen, lange schon verdient hatte. Und er muss jetzt einfach warten und das hat natürlich auch das Risiko, dass du halt nicht gegen die Nicht-Leute, du kannst gegen die alle auch, gegen viele verlieren. Auch verlieren. Ja. Gerade gegen so einen Usyk, gegen Ruiz, gegen Ortiz, auch gegen Deontay Wilder, obwohl der wahrscheinlich mental gebrochen ist. Aber er hat halt diese Knockout-Power. Den Kampf würde ich persönlich am liebsten sehen.
Ich glaube, das wäre für White eine sichere Bank. Deontay Wilder, weil er eben jetzt so ein bisschen seinen Glamour-Bonus eingebüßt hat. Man weiß, man kann ihn auch runterholen und Dillian White hat einen Pfund. Und Dillian White, was ich an ihm richtig geil finde, ist, der boxt durchgehend große Namen. Also fürs Schwergewicht große Namen. Der geht wirklich keinem aus dem Weg. Und das muss man ihm wirklich ganz, ganz hoch anrechnen.
Setzt sich aber auch schnell mal hin.
Ja.
Das ist die Gefahr. Darum meine ich, das ist einfach tragisch so, weil egal, was er jetzt macht, wenn er jetzt einen Scheißnamen boxt, ist es ein Scheißname, bringt ihm nichts. Wenn er jetzt einen großen Namen boxt, verliert er auch eigentlich nur. Außer wenn du jetzt die alle da oben weghaust und danach dann den WM-Kampf bekommst, mega, aber das Risiko ist halt, ist mehr Risiko, als das Reward gibt, weil du halt trotzdem keinen
Titel hast. Ja, auf jeden Fall. Du kannst halt nicht aufsteigen in der Rangliste, weil du bist ja schon auf 1.
Ja, das ist einfach bitter, bitter. Ja.
Aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns jedes Mal, wenn Dillian White boxt. Es war wieder eine tolle Veranstaltung auf Gibraltar. Und das wünschen wir uns natürlich auch immer mehr. Mhm. Und dann gucken wir jetzt auch schon mal in die Zukunft.
Eine kurze Sache noch zu Dillian White. Er hat seinen 4 Monate hat er jetzt einen Sohn noch nicht gesehen. Da ist mal wieder den Respekt, den man für Boxer geben sollte. Beim Trainingslager als Vorbereiter hat seinen Sohn noch nicht im echten Leben gesehen.
Das ist ja krass. Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, das sind die Opfer, die man bringen muss als Boxer. Und das sollte sich jeder überlegen, wenn er mal sagt, oh ja, die Flasche verliert auch mir da, der in den scheiß Ring steigt, hat den Respekt verdient. Und überhaupt sein Leben danach auszurichten, egal wie dann die Leistung ist. Und das ist einfach diese Opferbereitschaft, nur über FaceTime sein Kind zu sehen, so, das ist heftig. Darum hat er es auch wirklich sehr, sehr verdient, diesen Kampf. Aber wollte ich nochmal kurz anmerken.
Ja, dann Dillian, wenn du das hörst, ne, alles Gute zum Papa sein. Und jetzt kannst du hoffentlich das Kind die Windeln selber mal wechseln. Und ob er da Talent hat, ne, können wir ihn ja vielleicht mal fragen, wenn wir ihn irgendwann mal treffen. Kommen wir jetzt mal nach Taschkent, Humo Arena. Da gibt es jetzt dieses Wochenende eine interessante Fightcard mit Leuten, die vielleicht nicht allen immer so ein Begriff sind, aber die man vielleicht mal auf dem Radar haben sollte. Wir wissen, die Boxer aus dieser Region haben einiges drauf. Wir starten mal mit dem Super Lightweight. Da haben wir Shakhran Giyasov gegen Patricio Lopez Moreno. Der Shakhran Giyasov hat 10 Siege, 0 Niederlagen. Moreno hat 28 Siege, 4 Niederlagen. Klingt jetzt erstmal nach einem guten Matchup.
Top. Olympia-Boxer. Ich weiß nicht, ob er Sieger war. Ich will es nicht Falsches erzählen, ob er Olympiasieger war. Aber Olympianiveau, top. Medaillenniveau gewesen in Usbekistan. Die haben halt durch das olympische Boxen sehr geprägt. Und da sind halt, wie gesagt, das ist eine andere Welt da.
Wir haben ja auch in Kasachstan gesehen beim olympischen Boxen, was die mitbringen. Usbekistan ist selber.
Genau, die kriegen auch so Marimov, diesen Topstars da schon in der Nationalmannschaft. Kommen wir später noch zu. Melik Kusiev kriegt einen roten Teppich ausgelegt, wenn er da wiederkommt. Und darum sind das mit relativ wenig Kämpfen, haben wir da trotzdem richtig, richtig, richtig krasse Leute. Den Giyasov haben wir auch schon mehrmals auf The Zone gesehen. Super starker Mann. Und das ist einfach, man kann es vermutlich nicht sehen, aber sollte wirklich erwähnt werden, weil es einfach Weltniveau ist.
Und es ist ja so, die haben relativ wenig Kämpfe, die steigen aber beim Profidebüt schon gegen ungeschlagene Gegner, gegen gestandene Leute in den Ring, weil die so eine gute olympische Boxausbildung haben, dass die diesen Journeyman gar nicht brauchen.
Dann auch WSB geboxt, das ist ein Format, wo 5 Runden geboxt werden und das ist einfach unfassbar stark. Teilweise haben die auch noch, zu dem wir später kommen, noch Israel Madrimov, der hat Profikämpfe schon, hat auf die Sony Leute schon ausgenockt, wird als der neue Golovkin quasi gefeiert. Und der hat dann auch usbekische Nationalmannschaft geboxt. Das ist jetzt alles wieder möglich. Und das sind einfach krasse Helden da. Und das ist wirklich einfach ein absolutes Weltklasse-Niveau, wenn wir von britischem Niveau sprechen, wo das einfach nicht drankommt an die Klasse.
Sprechen wir nochmal konkret über den Kampf. Also das dürfte wahrscheinlich dann auch für Giyasov, denke ich, enden. Mhm. Weil die wollen ihn ja natürlich noch bewusst aufbauen, aber natürlich gegen sehr, sehr starke Gegner. Normalerweise boxst du solche Gegner nicht mit 10 Profikämpfen. Ja. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Auch der nächste, du hast es gerade angesprochen, Israel Madrimov gegen Imani Kalomba. Ich kenne jetzt Imani Kalomba nicht aus dem Superweltergewicht, aber 14-0 steht er auf jeden Fall. Israel Madrimov hat 6 Kämpfe, 0 Niederlagen. Auch da zeigt das aber eigentlich, dass die eher Kämpfe suchen, anstatt irgendwelche Leute zu bezahlen, die sich hinlegen.
Da noch als Beispiel Viktor Melikusiev, sollte ja gegen Kovalev boxen, hätte da als Gage 40.000 bekommen, während Kovalev 2 Millionen bekommen hätte und Melikusiev irgendwie 6 Profikämpfe. Das heißt, ja, mir geht es nicht ums Geld, ich will einfach kämpfen, gegen die Besten kämpfen, da siehst du mit 6 Kämpfen,
Mindset,
wo das Niveau ist. Israel Madrimov, Hat auch 81 Kilo, 75 Kilo bei den Amateuren geboxt, verfolge ich auch schon relativ lange, auch bei DAZN spektakulär. Der letzte Kampf sogar dann ein Knallerkampf auf DAZN gewesen gegen einen Amerikaner, einen Älteren, der auch Außenseiter war, dann seine Chance da bekommen hat und wirklich das super gemacht hat. Der hat im Knast Boxen gelernt. Also da hat man gesehen, wow, da kann man mit so einer Army-Schule auch mal mithalten gegen das Top-Niveau aus Usbekistan. Das war ein sehr interessanter Kampf. Auch hier Israel Madrimov gegen Kongolesen, der einen sehr guten Kampfrekord hat und es ist auch ziemlich cool einfach.
Man weiß auch, die Afrikaner sind ja auch relativ zäh,
unorthodox,
muss man auch sagen. Ja, unorthodox, weil die Ausbildung da vielleicht auch nicht immer so die beste ist.
Mhm.
Ich denke, könnte auf jeden Fall auch ein guter Kampf werden. Ja. Weil
auch Madrimov hat auch den Knock, ne, darum so die Golovkin-Vergleiche, der hat eine super technische Ausbildung. Also Israel Madrimov, der wird halt so als der neue Star gehandelt. Dann kam Corona, jetzt in Usbekistan die Veranstaltungen auf höchstem Niveau. Israel Madrimov, ruhig auschecken.
Kommen wir auch zum Hauptevent schon. Murodjan Akhmadaliev gegen Ryosuke Iwasa. Man möge mir jetzt nachsehen, ja, das sind jetzt nicht die typischen Namen, die ich täglich ausspreche. Super Bantamgewicht, also der Usbek hat 8 Siege, 0 Niederlagen und der Japaner hat 27 Siege, 3 Niederlagen. Es geht um WBA, IBF, Weltmeisterschaft nach 8 Kämpfen. Und der Typ, der Usbeke, hat schon einige Kaliber so geboxt. Also das zeigt mal wieder einfach, auf
welchem Niveau Japaner auf Nummer 3 der Welt, ne? Ja. Mit 8 Kämpfen. Also das ist der Wahnsinn. Das ist natürlich jetzt ein bisschen immer nicht ganz so beliebt, sag ich mal, diese ganz, ganz leichten Gewichtsklassen. Kann ich auch verstehen, das ist wirklich teilweise ein bisschen zu schnell und zu wenig Gewicht. Ne? Aber trotzdem ist das Niveau natürlich extrem hoch. Nur, dass man halt das nicht so gut verkaufen konnte.
Ja. Weniger Knockouts natürlich.
Ja, ja. Und halt wirklich extrem schwer zu folgen auch teilweise.
Und zu punkten.
Ja.
Weil da fliegen die Fäuste so schnell, manchmal auch unsauber natürlich. Ne? Und ja, dann ist dann immer so die Frage, was war drin, was war nicht drin. Aber wo wir euch einfach sensibilisieren wollen ist, wenn ihr da irgendwie die Möglichkeit habt, legal oder vielleicht auch halblegal, das irgendwie zu gucken, guckt es euch an. Da werdet ihr ein paar richtig gute
auch Talente sehen. Und das ist einfach wirklich ein krasses Boxen, was man so vielleicht hier nicht sehen kann. Aber viele erzählen mir, es gibt keine guten Kämpfe mehr und ja, selbst in der Zeit haben wir jetzt absolut Top-Leute noch. Und
da muss man wissen, wo. Dafür habt ihr ja uns, ne? Genau. Dass wir euch sensibilisieren. Wir machen das Woche für Woche. Und auch wieder ein unorthodoxer Boxort ist das Caesar Palace in Dubai. Ich weiß, Michael Moore hat da sogar mal geboxt. Da haben wir uns jetzt zwei Kämpfe kurz auch noch rausgesucht, die wir noch ganz kurz anschneiden wollen. Und da ist eben wieder so ein Phänomen. Tursunbay Kulakmet, also auch aus Usbekistan, Kasachstan, zwei Kämpfe, 0 Niederlagen. Gegen Heber Rondon, 20 Siege, 0 Niederlagen. Der Kulakmet hat schon zwei absolute Top-Leute geboxt für den Anfang. Jetzt einen mit 20 Kämpfen im dritten Profikampf, also braucht man eigentlich auch nichts mehr zu sagen, oder?
Wir haben es gesehen im Kulakmet Boxing World Cup, die Kasachen, die zweite Mannschaft, die Jungen, die hochkamen. Was das für eine technische Ausbildung ist. Genau wie Usbekistan. Usbekistan ist, glaube ich, die stärkste Nation im Boxen momentan. Mit den Medaillen Usbekistan, Russland, Kasachstan ist, glaube ich, dann Kuba erst.
Kuba.
Ja. Und das ist einfach Wahnsinn.
Die muss man sich angucken. Ne? Also auch in welchem, also wenn man sich den anguckt, mit nur zwei Kämpfen, das da wird man einfach sehen, wenn man das im Vergleich auch zu Deutschland sieht. Wo sind Kämpfer in Deutschland mit zwei Kämpfen? Was boxen die an Niveau? Und wo steigen die
Jungs? Ich habe 3 Kämpfe.
Ja.
Ja. Und das ist einfach das, was sie da geleistet haben beim olympischen Bereich, das ist, wo selbst die deutsche Spitze nicht annähernd hinkommt. Und das ist einfach krass und das macht einfach Spaß, das zu gucken, wenn du Kasachstan da hast oder Usbekistan, du denkst, boah, ist das geil. Das ist einfach, auch Kuba, das ist einfach der Wahnsinn. Und darum, da kann man wirklich boxerisch mal sehen, was da ist. Da stehen nicht zwei, die sich nur vom Kopf hauen, sondern da ist technische Ausbildung, das ist wirklich einfach ziemlich geil.
Main Event ist Jamal Herring gegen Carl Frampton.
Yeah.
In Dubai, ungewöhnlicher Ort, wie gesagt, aber ich denke, auch da wird vielleicht auch die ein oder andere Euro
eine Rolle gespielt haben. Für die jetzige Zeit halt irgendwie so ein super Ort, irgendwie finde ich. Also für die Corona-Zeit, da kannst du hin, da ist noch ein bisschen Freiheit. Das Geld lässt das Leben ein bisschen am Laufen da noch. Und irgendwie hat sowas ja auch dann irgendwie was wie das internationale Flair. Dann Dubai, auch wenn das nicht das typische Publikum ist, aber du hast viele, viele aus Großbritannien, aus der ganzen Welt, die da halt leben. Es gibt ja irgendwie, glaube ich.
Wieder auch Stimmung machen dann da vor Ort.
Gefühlt, ne? Sind ja 1% der Bevölkerung nur wirklich Emirati.
Das stimmt, ja. Der Rest entweder Angestellte, Filipinos oder Touristen.
Carl Frampton, super geiler Typ, hat gegen Josh Warrington dann verloren. In den USA auch sein Kampf, da sind aber 3000 nach Iren mitgeflogen. Hatte er verloren, war enttäuscht, dann hat er die ganze Nacht, hat er die Fans im Pub eingeladen und Alkohol auf ihn trinken. Einfach,
ne? War seine Gage schon weg, ne?
Ja, aber das sind doch einfach die Sachen. So will man das Boxen noch haben, weißt du? Dann trinkst du mit denen, dann ist das wie so in Deutschland das Fußball-Flair, das willst du eigentlich fürs Boxen haben, das wäre so mein Traum. Und Carl Frampton, geiler Typ, sagt, wenn er den Kampf jetzt verliert, tritt er zurück. Herring, auch irgendwie Trainingspartner auch oder Kollege von Terence Crawford, hat auch haben beide zweimal verloren. Ist jetzt der absolute Top-Kampf von einer Top-Rank-Veranstaltung.
Ja, also ich bin ja auch Fan von dir. Nächster Kampf, ne? Dann weißt du ja, wo es dann danach hingeht und auf wessen Rechnung das geht. Also ich nehme dich da beim Wort, ja. Du sagst, alles muss so werden wie in England. Dann fangen wir da mal gleich mit an. Aber kommen wir nochmal zum Kampf. Ist für die Zeit auch eigentlich ein absoluter Top-Kampf. Ja, für Carl Frampton geht es wirklich um alles. Mhm. Ich denke, er wird sich auch gewissenhaft vorbereitet haben. Für Herring, man weiß auch, dass er ausgenockt werden kann. Also ich glaube, in dem Kampf ist auch einfach alles drin.
Ja.
Es ist ein offener Kampf. Ich sehe die beiden auf Augenhöhe. Ich weiß gar nicht, wird das auf The Zone übertragen?
Nee, ist eine Top-Rank-Veranstaltung. Leider nicht auf Fight 24 diesmal.
Oh, da hätte ich den Lars nochmal... hat er geschlafen. Auf Fight 24 dieses Wochenende eine Veranstaltung aus Belgien. Können wir euch aber leider nichts zu sagen, weil wir die Boxer nicht kennen. Aber den, wenn ihr den noch irgendwie gucken könnt, Jamal Herring gegen Carl Frampton, den solltet ihr euch antun. Und das war's an dem Osterwochenende eigentlich auch schon.
Ja.
Und dann kommen wir dann die Woche drauf wieder mit den Analysen von der Fightcard Tashkent und aus Dubai.
Genau.
Und was da noch so ansteht, vielleicht können wir da noch ein bisschen zu deinem nächsten Kampf sagen, vielleicht können wir da auch noch mal dann so ein bisschen noch drauf einsteigen, wird auch zeitnah stattfinden. Genau.
Ja, es kommen noch viele Sachen, viele gute Kämpfe kommen in der nächsten Zeit, die schon angesetzt sind. Auch auf The Zone wieder super Sachen.
Manchmal also, auch Freak-Shows, ne? Anderson Silva gegen...
Anderson Silva gegen
Julio César Chávez Jr.
Devin Haney gegen Linares wird festgemacht. Wir haben ein Exhibition Board von meinem absoluten Liebling Miguel Cotto gegen Juan Manuel Marquez. Exhibition Fight.
Vielleicht können wir nächstes Mal auch schon sagen, wo Joshua Fury stattfindet.
Ja.
Also da kommt jetzt so einiges. Wir haben dann auch noch mal Canelo gegen Billy Joe.
Ne, was Liam Williams gegen Demetrius Andrade. Also es ist...
Wir könnten noch eine Stunde weiter erzählen.
Von wegen, es gibt keine guten Kämpfe. Es gibt ja viele gute Kämpfe. Ihr müsst nur einschalten.
Es gibt nur schlechtes Fernsehen. Ne? Das soll man auch dahingestellt. Ja. Gut, in dem Sinne. Wir quatschen nächste Woche weiter. Schöne Ostern.
Ha.
Dicke Eier, ne, und so weiter. Alles, was dazugehört.
Balls are hot.
Ja, also. Wir essen jetzt noch einen Hanuta Brownie und dann
macht es gut.
Jo, ciao.